Es wird besser. Das sagt mir auch der ein oder andere Schiedsrichter. Und es gab auch Spiele, da bin ich, wenn es dann Richtung zweite Halbzeit ging, in der Halbzeitpause, bin ich zum Schiedsrichter und habe mich entschuldigt und oder zum vierten Offiziellen habe gesagt, sorry, das ist völliger Quatsch, was ich hier mache. Aber irgendwie ist es auch Teil von mir.
Das 3:2 für den Sportclub Freiburg. Wie geil ist das denn?
Der offizielle SC-Podcast.
Sali, liebe SC-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen SC-Podcasts. Sali, Marco.
Hallo, Marius.
Wie fühlst du dich? Bist du müde ein bisschen?
Ja, ich bin ein bisschen müde, ja.
Und woran liegt das? Möchtest du mal erzählen?
Das erzähle ich sehr gern, weil gestern Abend oder gestern generell war ein besonderer Tag für uns alle, für viele Mitarbeitenden hier beim Sportclub. Wir hatten unseren Mitarbeiter-Kick. Das ist an sich mal nichts Besonderes, den gibt es öfter mal. Aber das Besondere war, gestern das erste Mal und vielleicht für viele auch das einzige Mal, hatten wir den Kick bei uns hier im Europaparkstadion und das war schon auf jeden Fall eine einmalige, coole Sache.
Ja, es waren perfekte Bedingungen auch. Es hat zwar schon ein bisschen geregnet, aber das Flutlicht war an, der Rasen war richtig schön nass, man konnte auch schöne Steilpässe spielen. Mhm. Und leider haben wir verloren, kann man sagen. Wir waren beide im Team alt. Die Jungen sind uns immer wieder davon gelaufen. Gerade gegen Ende der Partie sind wir ein bisschen eingebrochen. Ja. Aber ja, niemand war verletzt, das ist das Wichtigste und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und warum wir überhaupt auf den Rasen durften, der ist ja eigentlich heilig, beim Sportclub, bei vielen anderen Vereinen auch. Das liegt daran, dass der Rasen getauscht wird nächste Woche. Und woran das liegt, das hat uns Flo Herber, unser Queenkeeper, erzählt. Ja, Flo, herzlich willkommen im Podcast. Wenn Marc und ich gefragt werden, was wir so beruflich machen, dann sagen wir dann schon irgendwann, ja, das ist unser Traumjob. Wie ist das bei dir, Queenkeeper beim Sportclub? Ist das auch dein Traumjob?
Servus zusammen erstmal. Mittlerweile muss ich sagen, ja. Also ich hätte damals nie gedacht, dass ich einmal einen Bundesliga-Rasen pflegen darf. Vor allem, wenn man schon immer SC-Fan war, Fußball-Fan war, dann auch draußen mit der Natur arbeiten kann, darf, dann ist das für mich eigentlich schon ein Traumjob. Mhm.
Wie bist du dahin gekommen? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Hast du dann noch irgendwelche Zusatzqualifikationen vielleicht gemacht, um dann jetzt wirklich mal irgendwie Greenkeeper bei einem Profiklub zu sein?
Also es war so, ich habe damals angefangen mit der Ausbildung als Zierpflanzengärtner, 3 Jahre lang. Danach wollte ich mal schauen, wie es weitergeht. Ich wollte eigentlich in dem Bereich nicht mehr bleiben. Und durch einen Bekannten habe ich die Möglichkeit gehabt, mich beim SC zu bewerben. Und das habe ich dann gemacht, 2 Tage Probe gearbeitet und dadurch bin ich beim SC gelandet. Also ich bin jetzt mittlerweile 12 Jahre schon beim SC. 2017 habe ich dann meine Greenkeeper-Prüfung gemacht zum geprüften Greenkeeper, den man abschließen muss, dass man auch sozusagen ja, in dem Bereich Greenkeeping auch dann komplett mit dabei sein kann. Ja, und jetzt bin ich seit Anfang 24 in der Position Leitung Greenkeeping, nachdem Alfred Melcher in seinen Ruhestand wohlverdient gegangen ist.
Genau, den hatten wir ja auch im Podcast. Mhm. Da kommen wir nachher auch nochmal auf ihn zu sprechen. Aber du hast dadurch eine Prüfung ablegen müssen zum Greenkeeper. Wo war das? Was muss man da machen?
Also es gibt in Deutschland 2 Ausbildungszentren, wo man die den Greenkeeper-Prüfung machen kann. Das ist einmal in Kempten am Niederrhein und gibt es einmal in Kempten im Allgäu. Mhm. Ist auch lustig. ich habe meine am Niederrhein gemacht und da geht es eigentlich grundsätzlich erstmal darum, durch 3 Blöcke, Block A, Block B, Block C. Das geht jeweils 3 Wochen in Theorie. Dann hast du noch eine praktische Woche. Da geht halt das alles ums Bereich Greenkeeping, Rasen. Wird nochmal aufgeteilt am Ende, ob jetzt im Golfplatzbereich oder im Sportplatzbereich. Mhm. Und dann am Ende hat man nochmal eine praktische Prüfung, eine Theorieprüfung. Und wenn man die besteht, darf man sich geprüfter Greenkeeper nennen.
Das ist auf jeden Fall, hört sich spannend an, ja. Würde ich auch gerne mal sowas erleben, wie das da abläuft.
Du bist ja auch ein bisschen Hobbygärtner.
Ja, genau, sagen. Deswegen, also ja, aber ganz
auf anderem Niveau.
Ja, definitiv. Das, da fällt mir ein, ich könnte meinen Rasen nochmal wieder mähen. So, Flo, warum wir dich heute einladen? Der Sportclub bekommt jetzt dann demnächst einen neuen Rasen. Da seid ihr natürlich dann ganz vorne mit dabei, logischerweise. Warum kriegen wir denn einen neuen Rasen?
Warum kriegen wir einen neuen Rasen? Das ist eine gute Frage. Der alte Rasen, wo es drin ist, den haben wir jetzt mittlerweile schon 3 Jahre drin. Nach 3 Jahren, sag mal, hat man nicht mehr diese gewisse Bindung, wie wenn der Rasen neu verlegt ist zum Boden. Das heißt, wir haben jetzt allgemein diesen Sommer Probleme mit dem Wurzelwachstum. Wir hatten viele Rasenkrankheiten im Sommer. Dadurch haben wir auch einige Spielschäden in den letzten paar Monaten. Das war auch ein Grund, dass wir sagen, den werden wir wechseln. Aber es war an sich auch unabhängig davon schon geplant, dass wir den tauschen werden. Außerdem, jeder, wo schon mal im Stadion war, sieht immer diese auffällige helle grüne Flecken. Das ist nicht nur ein optisches Problem, sondern auch, die bilden flache Wurzeln. Also das ist ein Ungras, sage ich jetzt mal, ein Fremdgras, wo man nicht drin haben möchte. Hat sich über Natur, Tiere, am Ende dann auch durch Maschinen, Spieler, verteilt sich dann auf die ganze Rasenfläche und die kriegt man leider dann nicht mehr auf die Schnelle los. Und deswegen ist das auch ein Grund, dass wir auch sagen, wir wollen neuen Rasen.
Du sagst jetzt 3 Jahre, ist das viel? Wie ist so an anderen Standorten? Was ist so der Durchschnitt in Deutschland, in den Bundesliga-Stadien?
Mittlerweile würde ich sagen, ist das ganz in Ordnung. Okay. Also von 2 bis 3 Jahre Naturrasen halten zu können, das ist eigentlich ganz gut. Klar, die anderen Bundesligisten haben noch ihre eigenen Probleme, oder was heißt Probleme? Konzerte, Veranstaltungen, das haben wir zum Beispiel nicht auf dem Rasen. Und dadurch sind wir eigentlich ganz froh, dass wir den jetzt 3 Jahre drin lassen konnten. Und ich denke, nach 3 Jahren ist das ganz okay, dass wir mal wieder tauschen.
Und was ist jetzt wichtig bei der Auswahl des Rasens? Also kommt da jetzt genau derselbe nochmal rein, weil der jetzt gut war? Oder verändert man da was? Oder wie ist so generell eure Überlegung?
Also unsere Überlegung ist jetzt, dass wir auch wieder auf Naturrasen setzen werden. Da gibt es natürlich verschiedene Produzenten, Deutschland, auch in Holland, in Österreich bzw. Slowakei. Wir werden wieder unseren Rasen aus Slowakei holen, weil wir einfach jahrelang schon gute Erfahrungen damit gemacht haben. Es ist halt vom Klima her ähnlich wie bei uns unten, wo es etwas wärmer ist wie im Norden von Deutschland zum Beispiel. Und da haben wir die letzten Jahre echt gute Erfahrungen mit der Rasenfläche gemacht und deswegen setzen wir auch wieder auf denselben Produzenten.
Gab es jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch mal einen Austausch mit dem Trainerteam oder entscheidet ihr das dann ganz autark quasi, okay, jetzt gibt es einen neuen Rasen?
Also es gibt immer einen Austausch nach dem Spiel. Klar, wir wissen gerade selber, dass jetzt die Fläche nicht optimal ist, wo wir gerade momentan drin haben. Aber es war eigentlich unabhängig davon eh schon der Plan, dass wir gesagt haben, in dem Zeitraum jetzt in der nächsten Länderspielpause wollen wir wechseln. Mhm. Ja, und es wurde eigentlich dann auch immer so kommuniziert und deswegen kamen die Fragen ja, zum Rasen dann etwas weniger als sonst, würde ich sagen.
Okay. Und gibt es von den Spielern auch ab und zu mal so einen Spruch, irgendwie, heute war es gar nichts? Oder so?
Ja, ab und zu muss man sich schon mal was anhören, okay. Aber ist jetzt nichts irgendwie, wenn man sagt, ja. Ich meine, da müssen wir selber drüber stehen, wir wissen selber, dass der Rasen nicht im optimalen Zustand ist und da gibt es auch gar nichts irgendwie, ja, drumherum zu reden.
Aber das finde ich jetzt interessant, dass du sagst, nicht im optimalen Zustand. Ich finde das, was du sagst mit den Flecken, das sieht man oben vom Büro, das sieht man dann schon. Aber wir sind ja auch am Spieltag auch unten und klar, auch mal unter der Woche mal unten am Platz und so. Ich finde dann schon, dass es eigentlich überhaupt nicht aussieht, als wäre er in einem schlechten Zustand. Also es ist immer noch, zumindest aus meiner Sicht, ein Traumrasen.
Ja, vom Weiten sieht es immer so aus. Klar, wenn man auf dem Spielfeld selber ist, das, für die Spieler ist es halt klar, wenn sie dann ihre schnelle Bewegung machen müssen, ihre Sprints machen müssen und dadurch dann eher mal hängen bleiben, wegrutschen, das beeinflusst dann schon, glaube ich, dem Spieler. Ich kann es selber nicht beurteilen, weil ich auf dem Niveau nie gespielt habe. Aber
ja, wir hatten es im Vorgespräch, im Sinne von, wir haben eher auf roter Erde gespielt.
Ja, genau.
Das war Jammern auf ganz anderem Niveau. Aber genau, wir haben jetzt vorher schon Alfred Melcher mal angesprochen, der war hier 24 Jahre im Amt, ist jetzt in seinem wohlverdienten Ruhestand. Gibt es da immer noch so einen Austausch, auch jetzt gerade bei so einer großen Entscheidung, welcher Rasen und so, habt ihr den auch mal um Rat gefragt?
Um jetzt welchen Rasen, jetzt weniger, da hat mich eigentlich der Alfred die letzten paar Jahre so gut geschult und mich mitgenommen, dass es eigentlich für mich dann auch schon klar war, ne? Gewisse Entscheidungen, wo damals getroffen worden sind, die möchte ich auch mitgehen. Ich sehe Alfred eigentlich regelmäßig, er kommt auch immer gern zu den Heimspielen vorbei, hilft uns noch auf dem Rasen, ehrenamtlich. Er kommt ab und zu unter der Woche mal vorbei, sagt mal Hallo und ja, also wir haben immer noch einen engeren Austausch, das ist von beiden Seiten auch, glaube ich, schön.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn auch vor kurzem gesehen, auch kurz mit ihm gequatscht, also war auch wieder sehr nett. Marius und ich, wir sind ja in den Stadien in ganz Deutschland unterwegs und hin und wieder gibt es dann Hybridrasen. Also ich glaube, Dortmund hat so einen Hybridrasen. Ich weiß nicht, ob es bei Bayern auch so ist. Auf jeden Fall gibt es die in ganz Deutschland. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was es mit so einem Hybridrasen auf sich hat und warum wir uns jetzt dagegen entschieden haben?
Also es gibt verschiedene Hybridsysteme. Es gibt einmal so ein System, wo du Kunststofffasern ca. 15-20 cm in den Boden einstitcht, heißt es. Und dadurch wird das Gras, wo neu eingesät wird, verbindet sich mit den Kunststofffasern, dass einfach eine Grundstabilität gegeben wird. Hat einen Vorteil durch die Ebenflächigkeit, durch keine tiefe Schäden. Ja, dann gibt es noch ein anderes System, das ist so eine sogenannte Matte wird eingebaut in der Produktion, wo der Rasen produziert wird. Wie eine Art Rollrasen, nur mit einer Kunststofffasermatte, die dann auch für eine Grundstabilität dann sorgt. Und du hast einfach nicht das Problem, dass du mangels Wurzelwachstum tiefe Schäden haben wirst. Das ist eigentlich der Vorteil vom Hybridrasen. Warum wir uns jetzt wieder auf Naturrasen entschieden haben, ist einfach, weil wir haben uns mal abgewägt, ob es gibt Vor- und Nachteile von Naturrasen, auch von Hybridrasen. Und da waren für uns jetzt momentan noch eher mehr Nachteile als Vorteile. Was jetzt aber nicht heißt, dass irgendwann für uns auch Hybrid-System nicht in Frage kommen würde. Also wir sind auch eigentlich offen dafür. Okay. Aber für die Entscheidung war das noch zu kurzfristig, dass wir sagen, okay, jetzt stehen wir hundertprozentig dann zu hinter dem Hybrid-System.
Vermutlich auch ein bisschen teurer.
Einiges teurer, klar. Und du hast halt nach der Saison auch immer, sag mal, einen größeren Aufwand, die den Rasen dann zu pflegen, beziehungsweise instand zu setzen wieder. Ja. Ja.
Wir haben uns jetzt für den Naturrasen entschieden. Der kommt jetzt diese Woche, glaube ich, oder wann geht's
also los? Also nächste Woche, Montag geht's los, okay. Da wird er abgefräst, genau. Und wenn alles nach Plan läuft, dann sollte Dienstag die erste kleine Fläche wieder grün werden.
Mhm. Und wie lange dauert es dann, dass der Rasen komplett verwurzelt ist, nenne ich es jetzt mal, wenn das der richtige Begriff ist?
Ja, das ist erstmal das Wichtigste, Wurzeln. Es kommt immer drauf an. Temperatur spielt eine Rolle, Licht spielt eine Rolle, Nährstoffversorgung spielt eine Rolle. Jetzt, glaube ich, noch sind wir in einem guten Bereich, dass es eigentlich kein Problem sein sollte. Wir haben ja auch noch technische Möglichkeiten mit den Beleuchtungseinheiten, die wir durch die Beschattung vom Stadion nutzen müssen. Ja, dann bin ich eigentlich schon optimistisch, dass wir relativ zügig die ersten Wurzeln nach unten bekommen.
Okay, also beim nächsten Heimspiel, da reißt dann nichts raus.
Ich hoffe es auf jeden Fall nicht.
Ja, wir werden auf dich zugehen. Genau. Nee. Flo, vielen Dank. Das waren echt interessante Einblicke, wo wir jetzt nur kurz gesprochen haben. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank dir. Wie gesagt, wir werden es beobachten und wir sehen uns ja sowieso.
Gerne.
Immer mal wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, danke.
Ja, und einen kleinen interessanten Fakt dazu zum Rasen haben wir auch noch. Es ist nämlich jetzt das zweite Mal, dass dieser Rasen hier im Europaparkstadion getauscht wird. Und das zweite Mal nach einem Spiel gegen den FC St. Pauli, Marius.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob die uns hier jedes Mal den Rasen kaputt machen mit ihrer Spielweise. Aber ich glaube, daran liegt es nicht. Das ist wirklich nur Zufall.
Daran liegt es definitiv nicht, genau. Stichwort St. Pauli. Unser heutiger Gast, unser Gespräch des Tages mit Florian Bruns, der beim FC St. Pauli gespielt hat und auch bei Werder Bremen, haben wir uns natürlich nicht zufällig ausgesucht in dieser Woche, wo es gegen beide Ex-Teams von ihm geht. Und da hören wir jetzt mal rein.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Flo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Freut uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Es ist auch kein Zufall. Ich habe es vorhin schon im kleinen Intro-Teil beziehungsweise in der Überleitung gesagt, ist kein Zufall, dass wir dich jetzt sprechen, nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli und vor dem Spiel gegen Werder Bremen. Über das Spiel gegen St. Pauli wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren und gar nicht so viel drüber sprechen, aber die Frage bleibt trotzdem, ein paar schnippische Nachrichten bekommen aus Hamburg?
Ja, ich habe mehr Nachrichten bekommen nach dieser Niederlage, als dass ich sie bei irgendwelchen Siegen bekomme. Es geht einem natürlich tierisch auf den Sack dann, aber ich weiß, dass es immer mit dem Augenzwinkern gemeint ist und dann ist es auch okay, diese so ein bisschen sich gegenseitig da aufs Korn zu nehmen, das gehört ja auch mit dazu.
Also ich kenne das von mir, von meinen Freunden, Familie und so weiter auch. Da kriege ich auch die Nachrichten dann, ja, was war los?
Ja, was war los?
Woran hat es gelegen? Ja, woher soll ich das jetzt wissen? So, ne? Aber ja, die Frage dann bei dir, die sind dann schon eher an der richtigen Stelle, aber natürlich auch schwierig zu beantworten. Ne?
Du kannst ja, auch die Nachrichten, wenn man da so nach dem Spiel mal aufs Handy raufguckt und dann werden die eh nicht beantwortet. Weil ganz häufig kam auch nur so ein Danke für die 3 Punkte oder super, ab jetzt dürft ihr wieder alle Spiele gewinnen und dieses Blabla. Aber wenn ich ehrlich bin, mache ich es andersrum genauso. Da ist das schon okay.
Da macht es dann aber Spaß.
Voll.
Genau. Wie lange dauert es denn bei dir generell, so eine Niederlage dann zu verarbeiten? Es war ja maximal unglücklicher Spielverlauf auch. Also ich glaube, so viel kann man sagen.
Ja, also eigentlich ist es fast egal, wie die Niederlagen zustande kommen. Also wir haben auch schon 5-0 in München verloren. Das ärgert mich genauso, als wenn wir 1-0 im Pokal gegen den Drittligisten rausfliegen. Das dauert ein bisschen, das dauert ein paar Tage. Manchmal ist es am nächsten Tag schon abgehakt, je nachdem, wann das nächste Spiel auch wieder stattfindet. Inzwischen schaffe ich es, diese schlechte Laune nicht mit nach Hause zu nehmen. Da habe ich meiner Partnerin und auch meiner Familie einen großen Gefallen, glaube ich, mitgetan im Laufe der Jahre. Als Spieler damals war das noch viel, viel schwieriger, das abzuhaken. Da hat man vielleicht nicht mal gespielt oder ist nur eingewechselt worden oder man hat selbst noch einen Fehler gemacht auf dem Platz. Und dann hast du es mit nach Hause genommen, dann haben es alle drumherum abbekommen. Und dann hat es einen Tag länger gedauert und jetzt ist es wirklich, versuche ich es relativ schnell und gut einzuordnen und dann beiseite zu schieben.
Wie ist es dann so am Abend oder auch einen Tag danach, wenn dann die Highlights-Sendungen kommen, egal auf welchem Sender, schaust du die dann gern an oder eher dann auch mal skippen bei einer Niederlage?
Also bei Siegen suche ich die Highlights, alle Sender sepp ich durch, damit ich die so häufig wie möglich sehe. Mhm. Bei Niederlagen bleibt der Fernseher meistens aus. Da haben wir dann eh im Laufe der Woche, wenn wir uns dann wieder treffen im Büro mit den Trainern, haben wir genug Gesprächsstoff und Analysen und gehen nochmal auf die einzelnen Szenen ein. Das tue ich mir am Abend dann nach dem Spiel nicht an.
Aber andere Spiele, also die Spiele?
Ja, gucke ich schon gerne. Auch gerade was meine ehemaligen Vereine dann betreffen. Da gucke ich mindestens natürlich auf die Ergebnisse und gucke dann schon, was da auf den Plätzen auch passiert ist.
Stichwort ehemalige Vereine, jetzt geht's gegen Werder. Wie viele Freunde und Verwandte von dir werden im Stadion sein?
Ja, viele. Also dadurch, dass jetzt einige noch irgendwie urlaubsmäßig unterwegs sind, sind es dieses Mal nur 17 Karten. Nur. Es waren schon mal wesentlich mehr. Aber nee, das ist toll. Irgendwie dann so diese ganz nahen Spiele von meiner Heimat aus. Wenn die dann nachfragen, wenn sie gern kommen wollen, dann auch mit der ganzen Familie oder dann noch irgendwie mein ehemaliger Jugendtrainer, ist dann auch immer Feuer und Flamme und hängt sich da an meine Familie mit ran. Und das ist immer ein großes, großes Hallo. Und dann ist so ein winziger, kleiner Block, ist dann auch rot, schwarz, weiß gefärbt. Die fiebern natürlich mit uns mit, auch wenn es eigentlich so halb Bremen-Fans sind.
Aber an dem Tag ist es erlaubt, auch mal die anderen Farben.
Ja, absolut.
Hast du dich gefreut, dass du gesehen hast, dass das Werder-Spiel dann vor der Länderspielpause kommt? Kannst du jetzt vielleicht ein paar Tage mehr im Norden bleiben danach dann?
Da habe ich mir am Anfang gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich fand es jetzt irgendwie ganz cool, dass St. Pauli erst zu uns kommt und dass wir dann nach Bremen fahren. Das fand ich jetzt irgendwie ganz, ganz cool und konnte das dann auch jetzt irgendwie so organisieren. Mein Papa war jetzt zu Besuch beim St. Pauli-Spiel hier nach dem Bremen-Spiel. Habe ich mit Julian besprochen, kann ich in Bremen bleiben, werde dann mit meiner Familie nach Oldenburg nach dem Spiel fahren und werde ein paar Freunde treffen. Aber ich werde trotzdem nach diesem einen freien Tag, werde ich dann wieder hier in Freiburg aufschlagen.
Ja, Oldenburg hast du gerade schon erwähnt, da hast du auch gekickt.
Ja.
Zu der Zeit, als du so Jugendlicher warst, haben die, glaube ich, immer so zwischen zweiter Liga und Regionalliga hin und her gependelt so ein bisschen. Verfolgst du noch, was der Verein so macht heute?
Ja. Ich hab ein paar Freunde und auch ehemalige Mitspieler, die da inzwischen auch im Verein gelandet sind, in verschiedensten Positionen. Und es ist mein Heimatverein und irgendwie meine Geburtsstadt. Und natürlich verfolge ich das und im Moment läuft es nicht so gut. Zwischendurch waren sie mal wieder in der dritten Liga, was lange, lange Jahre gedauert hat. Und dann sind sie aber nach einem Jahr wieder abgestiegen und jetzt quälen sie sich gerade in der Regionalliga. Aber wir sind noch früh in der Saison. Es sind noch viele Spiele zu spielen und absteigen werden die nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber so diese großen Ambitionen, dass man auch ein bisschen anfängt zu träumen in der Stadt, wieder vom bezahlten Fußball in Anführungszeichen, dritte Liga, vielleicht sogar immer mal in die zweite Liga, das ist noch ein Stück entfernt leider gerade.
Wir wollen mal in der Zeit ein bisschen springen, nämlich zum 1. August 1998. Es war die Halbzeit, es stand 1-0 für Braunschweig, gegen die habt ihr gespielt, das war dein erstes Spiel, also in der ersten Mannschaft damals, du kamst dann rein, weißt du noch für wen und wie es dann ausging?
Also ich weiß, dass es 2-2 ausging, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
Ist richtig soweit.
Und ich habe, glaube ich, dann auch, ich weiß nicht, ob ich das 1-1 gemacht habe oder dann das zweite Tor von uns, das war auf jeden Fall irgendwie gefühlt mein erstes Spiel mit meinem ersten Tor. Ich weiß nicht, für wen ich reinkomme. War das für Frank Ordenewitz? Nee. Oder nee, aber dann haben wir halt zusammen gespielt. Auf jeden Fall, es ist echt so, dass es total präsent ist. Mhm. Dieses Spiel mit dem Ergebnis und dann irgendwie am nächsten Tag musstest du wieder in die Schule, weil ich da irgendwie gerade in meinem Abi-Jahr war und das war alles ziemlich, ziemlich skurril.
Mhm. Dann klären wir es doch mal kurz auf, ja. Oder? Also wie gesagt, 1-0 für Braunschweig zur Halbzeit. Doppelwechsel gab es dann, also Marco Grote ging raus noch. Ja. Aber wir wissen natürlich jetzt nicht, ob du für ihn kamst oder für Andreas Boll.
Ja.
Der kam auch rein.
Ja.
Und dann in der 50. Minute hat Flo Bruns den Ausgleich erzielt, 1-1.
Ja.
Und 2-2 ging es dann aus, da hast du recht, ja.
Ja. Ja, über links offensiv, dann bin ich so nach innen gezogen und habe mit rechts geschossen, mit meinem schwachen Fuß. Also eigentlich so, wie Vinci das heute macht, nur er schießt mit seinem starken Fuß und damals war es dann eher mein schwächerer. Aber ja, die Erinnerungen sind sehr präsent.
Mhm. Du hast ja in der ersten Saison dann auch 9 Buden gemacht, so haben wir es zumindest recherchiert. Du hast dann das Angebot vom SC bekommen, der Trainer war Volker Finke damals, der ja aus Nienburg an der Weser kommt, so haben wir recherchiert.
Ja.
Stimmt es?
Ja.
Korrekt. Das ist ungefähr 100 Kilometer von Oldenburg, von deiner Heimatstadt entfernt. Hatte Volker Finke damals so einen Blick auf die Regionalliga Nord, um dich dann da zu erkennen?
Also auf jeden Fall war es zu der Zeit, sagen wir jetzt mal Ende der 90er, als es dann ja auch so war, waren immer mal wieder irgendwelche Spieler, die in Norddeutschland gespielt haben. Junge Talente, die dann dort gelandet sind, die sie da im Blick hatten. Auch Achim Sarstedt, der Co-Trainer damals, der kam auch aus dem Norden oben. Und die haben das nie aus den Augen verloren, haben also nicht nur hier unten in der Region sozusagen gescoutet.
Und in Georgien.
Und in Georgien, genau. Und in Mali waren dann auch zwei Spieler da. Sondern vor allem im Norden. Und dann waren Björn Dreier aus dem Norden, Ferry Donzandi und ich dann auch zum Beispiel, die dann irgendwie gesichtet wurden. Und ansonsten waren die Angebote eher aus den Nordvereinen. Das stimmt.
Wenn du an den SC Freiburg in dieser Zeit denkst, so, du hast gerade gesagt, Ende der 90er, du warst zwischen 99 und Januar 2003, warst du bei uns als Spieler. Welche Assoziation hast du da im Kopf?
Viele junge Talente, die die Chance haben, im Profifußball Fuß zu fassen, Erfahrung zu sammeln, die viel einfacher Einsatzminuten bekommen als bei anderen Vereinen. Das war total präsent. Das war damals schon das Jahr vor mir. Ali Günes, Tobias Willi, dann wie gesagt die Georgiaschwili, auch ein ganz junger Spieler damals gewesen, als ich gekommen bin. Und der kam vom VfB Lübeck, also auch aus dem Norden dann hierher. Und das war so auch mit der Hauptgrund, warum ich das hier ausprobieren wollte. Und nicht zu anderen Vereinen gegangen bin, sondern irgendwie das immer im Blick hatte und meine Eltern auch, die gesagt haben, ach, da sind doch viele junge Spieler und warum dann nicht Freiburg und so weiter. Und war eine gute Entscheidung.
Und wie hast du Volker Finke erlebt als Trainer? Was hat ihn ausgemacht?
Ja, ich habe, also früher war es so, dass die Trainer noch autoritärer waren, als sie häufig heute sind. Also das ist wirklich so, man hat ein anderes Verhältnis zwischen Spieler und Trainer. Es war eine Wahnsinnsausbildung für mich als ganz junger Spieler. Ich bin aus meinem Kinderzimmer zu Hause ausgezogen und habe meine erste eigene Wohnung hier in Freiburg gehabt. Und da dann auch wirklich hier in Freiburg gelandet zu sein, mit allem, was dazugehört, auf der einen Seite alleine unterwegs zu sein, aber eben in diesem familiären Verein auch irgendwie behütet zu werden. Und da hat Volker Finke natürlich eine Rolle gespielt, weil der hat das Sagen gehabt im Verein, in der Mannschaft. Und für uns junge Spieler war das wirklich gut und wichtig. Und am Ende habe ich ihm zu verdanken, dass ich auf meine ersten Erstligaspiele gekommen bin. Das hätte ich wahrscheinlich woanders gar nicht so schnell geschafft.
Wir haben schon ein paar Mal erzählt, wir lieben es so, uns durch Kaderseiten durchzuklicken. Und wenn man da exemplarisch mal die Saison 2000, 2001 so durchgeht, ist eigentlich Wahnsinn, was da so für Geschichten drinstecken in diesem Kader. Also Michele Borozzino zum Beispiel, der arbeitet mittlerweile hier im Merchandise. Dann haben wir Sebastian Kehl, der ist Sportdirektor beim BVB. Kobi und Yashi sind beim georgischen Verband. Und du bist jetzt der Trainer von dem Sohn eines weiteren Mitspielers, Marco Weishaupt.
Ja.
Das ist schon verrückt, oder? Wie sich das so entwickelt?
Total. Wir reden da immer wieder drüber. Auch diese zwischenzeitlichen, ich weiß gar nicht, wie wir sagen, ich glaube 14, 15 Jahre, die ich dann nicht hier war im Verein. Was da alles passiert ist nach dieser Zeit und wie viele Personen immer noch hier im Verein sind, in unterschiedlichsten Positionen, und genau dann ist es auf einmal der Sohn von einem Mitspieler von mir und so weiter. Es ist toll, irgendwie das zu sehen. Es ist jetzt nicht jede Woche, dass man darüber spricht, ja, und so weiter. Ja. Und auch zwischen Noah jetzt und mir ist das nicht jetzt das große Thema. Manchmal ploppt halt schon eine Anekdote auf oder sowas, wenn man irgendwie einen Jahresrückblick von damals sieht und dann ist Marco halt auch mit dabei und dann muss man schon mal grinsen, aber nee, ist toll, macht Spaß, da irgendwie ein Teil von dem Ganzen zu sein.
Und über Union Berlin und Alemannia Aachen ging ja dann dein Weg zum FC St. Pauli natürlich zuerst. Und im Rahmen des Spiels gegen den FC St. Pauli bei der Pressekonferenz wurde Julian Schuster zu dir gefragt. Ich weiß nicht, ob du die PK immer so aufmerksam verfolgst. Nicht, dann perfekt, denn wir haben dir was mitgebracht.
Ach du lieber Gott.
Flo, und das ist bei ihm bemerkenswert, ist einer, der immer dieses Gesamte im Blick hat und absolut eben auch für Fairness steht und da immer sich wieder auch sehr meinungsstark dafür für einsetzt. Das finde ich bemerkenswert und ist toll. Und ja, man merkt eben auch, dass Flo sehr durch St. Pauli eben auch entsprechend geprägt ist, dieses Soziale und auch immer wieder dieses, was das Gefüge angeht, da wirklich jeden Einzelnen, der vielleicht auch in dem Moment nicht so im Rampenlicht steht, berücksichtigt. Und das ist echt eine riesengroße Stärke für ihn, die bei uns ja dann im Team eben entsprechend auch den Platz findet.
Hat er da einen Punkt, der Julian, wenn er sagt, ja, auch durch den FC St. Pauli bist du so ein Mensch, wie du geworden bist?
Bestimmt. Ich war 7 Jahre Spieler beim FC St. Pauli und eben nicht irgendwie hin, weil da irgendwas wahnsinnig gut war oder ich viel Geld verdient habe oder ich so ein wahnsinnig guter Spieler war oder sonst irgendwas, sondern ich bin da irgendwie in einer Situation gelandet, habe mich bewusst für den Verein, für die Stadt entschieden damals und bin in die dritte Liga gewechselt. Wir waren gerade mit Alemannia aufgestiegen in die erste Liga. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich möchte mehr auf dem Platz stehen, ich möchte sportlich vielleicht diesen Schritt zurückgehen. Ja. Und es war wahrscheinlich heute die beste Entscheidung, die ich als Spieler oder damals so in meinen jungen Jahren getroffen habe. Es waren immer wieder auch mal ein anderes Angebot da, aber bewusst diesen Verein zu wählen und damals Holger Stanislawski, der alles daran gesetzt hat, mich irgendwie dahin zu holen, der mich fast abgeholt hat nach Hamburg und mich überreden musste, halb. Dem bin ich natürlich auch sehr dankbar dafür, weil die 7 Jahre zweimal aufzusteigen mit einer Mannschaft, die vielleicht gar keine Erstligamannschaft war, aber irgendwie durch die Gemeinschaft, durch diese Werte, die wir in dem Verein erfahren haben, die wir als Mannschaft maximal gelebt haben, hat das irgendwie funktioniert. Wir haben einfach gefühlt jedes Jahr 10 Punkte mehr gesammelt, als wir eigentlich sportlich verdient hätten, weil alles andere drumherum gepasst hat. Und das hat mich A, auf dieses Team, auf diese Gemeinschaft, da wirklich ein Teil davon sein zu wollen, geprägt. Und natürlich auch, wenn du 7 Jahre dort bist, dann kriegst du auch ganz viele Sachen drumherum mit. Ne? Wofür der FC St. Pauli steht, auch sich sozial zu engagieren, für gewisse Werte einzustehen. Und das habe ich auch beim FC St. Pauli gelernt und ja, dem bin ich irgendwie oder da versuche ich irgendwie auch dran zu bleiben.
Mit hierher gebracht sozusagen.
Ja, auch ein bisschen, ja schon.
Passend dazu kann man sagen, du sammelst immer zur Winterzeit mit einem guten Freund und Berater zusammen, glaube ich, gemeinsam warme Klamotten für Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns jetzt. Und dann gibt es auch noch ein warmes Essen von unserem Mannschaftskoch, Stefan Köpfer. Wie kamst du da drauf, das zu initiieren?
Ja, viele Gründe. Erstens bin ich auch durch meine Eltern, durch meine Familie geprägt, mich sozial irgendwie zu engagieren. Meine Mutter hat ihr Leben lang in sozialen Berufen gearbeitet, hat sich ehrenamtlich engagiert. Da habe ich das schon sehr, sehr früh mitbekommen, dass es nicht allen so gut geht, wie es uns geht, sage ich jetzt mal. Dazu der FC St. Pauli, noch weiter geprägt worden. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte irgendwas machen. Und wenn es nur was Kleines ist, aber ich möchte irgendwas machen, was irgendwie in meinen Zeitrahmen reinpasst. Der ist eng getaktet insgesamt. Aber wenn viele Leute drumherum mithelfen, dann ist auch möglich, eine Kleinigkeit umzusetzen. Und irgendwann habe ich mich entschieden, genau mit einem Kumpel zusammen, der auch in Hamburg sehr, sehr viel macht für eine Organisation oder einen eingetragenen Verein, Mensch Hamburg e.V., die einfach bedürftigen Menschen helfen. Und da habe ich hin und her überlegt mit einer Gruppe von Menschen, was möchte ich gern machen? Und am Ende ist es dann diese Art Winteraktion geworden, wo ich einmal im Jahr Winterklamotten sammle in den Monaten davor. Das geht jetzt irgendwie gefühlt schon wieder los. Und dann organisiere ich einen Nachmittag, wo es ein warmes Essen für die Menschen gibt, wo es Winterklamotten gibt, wo nach dem Essen jederzeit hat, wirklich Klamotten durchzusuchen, das praktisch so halbwegs zu haben, als wenn man in einen Klamottenladen geht und kaufen geht, aber eben sich einfach was mitnehmen kann. Und ob das dann Mütze, Handschuhe, Schal plus eine Jacke ist, ob das Winterpullis sind, das ist den Menschen überlassen. Und da spüren wir sehr, sehr viel Dankbarkeit. Es ist immer ein ordentlicher Aufwand, weil wir haben in meinem ersten Jahr hier in Freiburg haben wir, glaube ich, mit 50, 60 Leuten angefangen, die dorthin gekommen sind. Dann hat sich es ein bisschen rumgesprochen. Inzwischen sind es weit über 400, die an diesem Nachmittag kommen. Und was dann auch wieder zeigt, wie viel Not eigentlich auch im kleinen, beschaulichen Freiburg ist. Ne? Was viele immer gar nicht glauben können, wenn ich irgendwie auch so mit Freunden spreche, die sagen, was, ist das wirklich so? Und wenn man abends oder frühmorgens durch die Stadt geht, wie viele auch Obdachlose teilweise in den Hauseingängen liegen, um irgendwie geschützt zu sein vor Wind und Wetter. Da ist viel zu machen. Die brauchen viel Hilfe. Und das zeigt dann wieder, das ist, was ich gerade schon gesagt hatte, dass es vielen eben nicht so gut geht, wie es uns geht. Ne?
Aber kann man sagen, glaube ich, war auch bei der Aktion dabei, die Stimmung ist sehr cool. Also ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, wie wird es sein und so, aber es war wirklich eine sehr entspannte, gute Atmosphäre einfach.
Ja. Ja, also erstmal, ich alleine kann das eh nicht irgendwie veranstalten, diesen Tag, sondern wie ihr auch wisst, es sind wahnsinnig viele, die aus dem Verein mithelfen, die sagen, hey, ich nehme mir einen halben Tag Urlaub, ich bin dabei. Freunde aus dem Norden oder Familienmitglieder von mir machen sich auf den Weg, die kommen her, bleiben eine Nacht, packen mit an, bauen auf, bauen ab, sortieren die Klamotten, reichen das Essen, weil auch da sollen die Menschen sich einfach mal hinsetzen, die Füße lang machen oder die Beine lang machen und die werden bedient. Das ist ein großer Haufen inzwischen, wenn so viele Menschen kommen, dann brauchen wir inzwischen auch 20, 30, wenn nicht sogar 40 Leute, die dann da auch mithelfen. Ne? Und genauso mit den Klamotten. Nicht ich kann die besorgen oder organisieren, sondern der ganze Verein hier hilft mit. Alle Freunde, Verwandte, ehemalige Mitspieler, die dann irgendwie in ihren Vereinen sagen, ey, komm her, ich sammle 10 Jacken, ich schicke dir die rüber, ich komme mit dazu, ich bringe ein Auto voll Sachen mit. Das ist toll. Das ist ein richtiges Projekt geworden, wo viele, viele Menschen mithelfen.
Wir kamen ja gerade über St. Pauli jetzt zu diesem Thema. Siehst du da auch so ein bisschen Parallelen zwischen dem Sportclub und St. Pauli, was so das gesellschaftliche Engagement angeht?
Ja, ganz klar. Auch der SC Freiburg steht ja für besondere Werte ein. Und ich finde, auch im sozialen Bereich findet man hier immer wieder tolle Sachen, wo man sich engagieren kann. Und ich finde, so wie es bei mir auch ist, jeder, dem es gut geht, der sollte sich damit befassen, sich irgendwie zu engagieren, irgendwo. Es muss ja gar nicht erst recht nicht jeden Tag sein oder einmal die Woche, aber es gibt so tolle Angebote, auch hier im Verein, aber auch in der Stadt. Und es findet jeder eine Kleinigkeit, was er auch toll findet, und da einfach hinzugehen und sagen, hey, braucht ihr Hilfe? Kann ich euch unterstützen? Das sollte man auf jeden Fall tun. Und selbst wenn die Zeit knapp ist, dann macht man halt eine Aktion pro Jahr und dafür ist Zeit, da bin ich mir sicher. Und auch hier finde ich das, dieses Soziale, auch im Verein mit den Mitarbeitern, allein bei meiner Aktion, die ich da jährlich starte, alle sind irgendwie Feuer und Flamme und wollen mit anpacken und so. Und da spüre ich ganz viel davon, ja.
Wir wollen wieder zurück aufs Sportliche kommen. Nach deiner aktiven Zeit als Spieler, das war dann im gleichen Sommer, 2015 war das, bist du als Co-Trainer eingestiegen bei Alexander Nuri, bei der zweiten Mannschaft von Werder, ja. War das damals. Er wurde dann, ich glaube, ein bisschen mehr als ein Jahr war es, sondern knapp ein Jahr später, wurde er Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft. Du bist dann natürlich auch mitgegangen als Co-Trainer. Ging dir das damals fast schon so ein bisschen zu schnell? Also das war ja schon ein rasanter Aufstieg auch für dich.
Ja, also das ging alles sehr, sehr schnell und man hatte gar keine wirkliche Zeit, da über irgendwas nachzudenken. Ursprünglich habe ich, als ich noch selber Spieler war, habe ich ein Studium gemacht im Bereich BWL mit Schwerpunkt so im Bereich Management und habe eigentlich mit in meinem letzten Jahr als Spieler habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich einen anderen Weg einschlagen will. Ich wollte im Sport erhalten bleiben, aber eher ja, auf die Geschäftsstelle. Eher, ich wollte eher irgendwie vielleicht, ich muss kein Manager werden, aber irgendwie im Bereich Management, Kader, Zusammenstellung, da irgendwie ein Teil von zu sein, das hatte ich irgendwie im Blick. Und dann kam damals Frank Baumann um die Ecke und hat gesagt, ja, das kannst du ja immer noch machen irgendwann, aber wir brauchen einen Co-Trainer für die Mannschaft, wo du jetzt noch gekickt hast. Und wäre das nicht was? Und willst du das nicht mal ausprobieren? Dann machst du deine Trainerscheine nebenbei und guckst, ob das was für dich ist und so weiter. Und ja, da habe ich erst gesagt, nee, weiß ich nicht. Und eigentlich war es ein anderer Gedanke. Ja, und dann war es eigentlich wie ein paar Jahre zuvor Holger Stanislawski mich halb überredet hat, dann zu St. Pauli zu kommen. Hat Frank Baumann mich so ein bisschen in die Richtung geschoben, hat gesagt, probier's doch. Mhm. Und ja, dann hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Und dann konnte ich mich ausprobieren, dann hat es irgendwie Bock gemacht, dann war es auch noch einigermaßen erfolgreich in den Jahren. Und dann ging es ruckzuck in die erste Liga zu den Profis von Werder. Und ja, das ging dann so weiter, ohne nachzudenken. Natürlich, da ist irgendwie zu der Zeit ein bisschen Not am Mann und da wurde was verändert und dann sagst du ja nicht, nee, kein Bock oder keine Zeit oder das ist mir zu viel, sondern dann ist man ja Feuer und Flamme, erst recht, wenn es einem Spaß macht. Und ja, dann kam eins zum anderen.
Genau, ihr habt dann in der Saison 2016, 2017 auch gegen den SC gespielt. Einmal hat Werder gewonnen, einmal der Sportclub. Ja. Wie hast du diese Duelle oder dieser erste Kontakt wahrscheinlich auch dann zum Sportclub so in Erinnerung? Beziehungsweise dann halt in anderer Funktion, ne,
dieser erste Kontakt? Genau, in anderer Funktion. Vorher als Spieler haben wir ein paar Mal gegeneinander gespielt und das war ist immer was Besonderes. Wenn du gegen den ehemaligen Verein spielst, ist es immer was Besonderes, weil du siehst bekannte Gesichter, du hast irgendwie was erlebt mit dem Verein in der Zeit damals und das war da genauso. Irgendwie hier nach Freiburg zu kommen und dann, ich meine, Uwe Vetter, der ist seit 123 Jahren, glaube ich, hier im Verein und damals Thorsten Bauer und Markus Behrens, ich meine, das sind alles so, die waren eng an der Mannschaft dran, hier immer noch und dann siehst du die wieder und die sehen immer noch genauso aus und quatschen immer noch den gleichen Blödsinn. und das ist einfach besonders. Und das bleibt immer in der tollen Erinnerung.
Also nach den Spielen gab es da den Kontakt dann natürlich und klar, den Austausch. Da habt ihr euch dann connected und da sind auch die ein oder anderen Sprüche dann wahrscheinlich gefallen. Ja, kann ich mir bei dir und bei den anderen auch ganz gut vorstellen.
Ich meine, wir haben nur einen vergessen, ne? Stefan Spohn. Ich meine, kannst du dir vorstellen, was für Sprüche da fallen.
Ja. Die SC-Bank, auf der du mittlerweile schon seit längerem auch immer Platz nimmst, die gilt ja, ich glaube, so viel kann man sagen, als ziemlich lautstark und auch manchmal forsch. Ne? War das damals auch schon so? Also als du noch dann bei Werder warst, so, sind da die Fetzen auch mal in Richtung Freiburger Bank geflogen oder von der Freiburger Bank in Richtung Bremer Bank?
Bestimmt. Also ich weiß das nicht so wirklich. Vielleicht bin ich auch da Meister im Verdrängen dann nach dem Spiel und sage mal, was habe ich gar nicht gemacht oder kann mich nicht dran erinnern. Das macht man ja auch nicht bewusst oder das ist ja auch kein Plan, ne? Sondern früher war man selbst auf dem Platz und konnte sich da diesen Stress abbauen durch Sprinten, Grätschen, Zweikämpfe, Tore schießen im besten Fall. Und jetzt sitzt du halt auf dieser Bank und hast wenig Einfluss aufs Spiel. Und natürlich, wenn da emotionale Geschichten passieren auf dem Rasen, dann drehst du durch. Und ich bin immer noch in so einer Phase, auch jetzt fast das 10. Jahr, glaube ich, wenn man Werder mit dazu nimmt, wo ich Co-Trainer bin. Ich bin immer noch in so einem Lernprozess, weil ich will das ja eigentlich gar nicht. Hm. Also ich will ja nicht die ganze Zeit da aufspringen und da irgendwie rumgestikulieren. Es wird besser. Das sagt mir auch der ein oder andere Schiedsrichter. Und es gab auch Spiele, da bin ich, wenn es dann Richtung zweite Halbzeit ging, in der Halbzeitpause, bin ich zum Schiedsrichter und habe mich entschuldigt oder zum vierten Offiziellen habe gesagt, sorry, das ist völliger Quatsch, was ich hier mache. Aber irgendwie ist es auch Teil von mir.
Und in der zweiten Halbzeit ging es dann gerade weiter, oder?
Ja, kann sein, aber nein, ich versuche es ja wirklich auch ein bisschen zu verändern, weil es ist auch fürchterlich, dann irgendwie die Zusammenfassung zu sehen. Am Abend nach dem Spiel und dann turne ich da an der Seitenlinie rum wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Das will man ja nicht selbst von sich sehen.
Im Sommer 2017 kamst du dann zum SC. Das Trainerteam wurde aufgestockt um einen weiteren Co-Trainer. Weißt du, wie damals der Prozess war? Gab es da noch andere Kandidaten?
Nee, so der Prozess, wie der war, weiß ich nicht. Aber auch das ging wieder von einem auf den anderen Tag und Es war auch irgendwie eine Wahnsinnssituation, weil mein Vertrag ging nicht weiter in Bremen und ich war eigentlich auf dem Weg, mit meiner Freundin so die Koffer zu packen, um in den Urlaub zu fahren. Nach New York wollten wir. Und dann hat Christian Streich angerufen und hat gesagt, ja, wir haben uns da Gedanken gemacht und wir wollen einen mehr haben im Trainerstab und so weiter und können wir uns treffen? So, dann habe ich gesagt, ja klar, können wir uns treffen und dann hat er gesagt, ja, dann morgen. Und dann ging so eins wieder zum anderen und Gespräche und Treffen und ja, dann waren wir relativ schnell klar, dass ich da Bock drauf habe und ja, er auch anscheinend oder der Trainerstab, der hier schon war, auch und Clemens Hartenbach und Jochen Seyer und dann ging es irgendwie ruckzuck und dann war ich hier und jetzt bin ich immer noch hier.
Und die Freundin war sauer?
Nee, toll, die sie ist ja Mainzerin ursprünglich, das heißt die Entfernung jetzt von Freiburg nach Mainz ist ja wesentlich kleiner als damals von Hamburg oder von Bremen aus. Und nee, die hat übers ganze Gesicht gestrahlt und hat gesagt, ja, klar, warum nicht? Machen wir. Da bin ich sofort dabei. Und ja, daher, das war dann auch die Entscheidung. Die war dann nochmal viel, viel einfacher. Ne?
Sehr gut. Ja, wir wollen uns jetzt mal mit deiner aktuellen Rolle beschäftigen und zunächst mal die Frage stellen, bist du eigentlich Fan von American Football?
Ja.
Ja, weil da gibt's den Offensive Coordinator, heißt es.
Ja.
Also das ist ja quasi der Trainer, der für die Offensivmannschaft quasi zuständig ist, wobei man auch sagen muss, weil das oft wird es ja auch auf den Fußball übertragen, aber da ist ja so, dass je nach Ballbesitz ist ja ein komplett anderes Team, was da auf dem Rasen steht.
Ja.
Im Zusammenhang mit Fußball hat man das bei Vedad Ibišević manchmal zum Beispiel gehört, er ist bei Hertha jetzt irgendwie der Stürmertrainer, ob das jetzt so stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber war das so eine Idee damals, weil du auch Offensivspieler warst, dass du dich gezielt um die Offensivspieler kümmern solltest beim SC?
Nee, gar nicht so unbedingt. Also die Idee war von Christian damals, so in den ersten Gesprächen, wir brauchen Manpower, wie man so schön sagt, und wir brauchen noch einen dazu. Wir haben so viel zu tun, wir haben so viele Themen, wir brauchen noch jemanden. Und dann war auch im ersten Moment so, ja, und was werde ich machen? Wofür bin ich eingeplant? Da hat er gesagt, alles. Mhm. Ne, wir machen alles. Und wir besprechen halt in dieser Trainergruppe alle Themen. Und natürlich kümmert der sich nochmal intensiver dort rum und der andere um was anderes. Aber insgesamt war diese erste Zeit, war jeder ist überall mit dabei und sagt seine Meinung, bringt sich ein. Und am Ende entscheidet man irgendwie als Gruppe oder im besten Fall als Cheftrainer dann, in dem Fall Christian. Und Das ging eigentlich die ganzen Jahre so weiter und dann war es ja für mich nicht wirklich so die Offensivspieler, sondern ich habe dann angefangen eigentlich mit Lars zusammen mich um die Standardsituation auch hauptsächlich zu kümmern. Ne?
Aber wie ist das entstanden dann? Also habt ihr euch dann mal an Tag X zusammengesetzt und gesagt, so, und wir beide machen jetzt die Standards? Oder wie entwickelt sich dann sowas?
Nee, Lars hat das ja vorher gemacht, alleine. So viel ich weiß, ganz genau weiß ich es gar nicht, ob er es ganz alleine gemacht hat, aber irgendwie so hat sich darum gekümmert. Und ich habe es halt in Bremen gemacht. Und das habe ich dann natürlich auch in den Gesprächen gesagt und dann haben wir uns ausgetauscht und so weiter. Und ja, du, dann haben wir wenn zwei Menschen sich mit irgendwas beschäftigen und dann die Köpfe zusammenstecken, dann wird es eigentlich auf gar keinen Fall schlechter. Mhm. Und das hat bis heute gut funktioniert und wir besprechen da immer noch, aber auch nicht nur Lars und ich, sondern Julian hat ja auch jetzt in dem Fall immer wahnsinnig Bock auf solche Sachen, hat tolle Ideen. Er war früher als Spieler auch der Standardschütze und hat da auch mit seiner Kreativität immer wieder offensive Ideen gehabt und defensiv genauso, was besser ist, wie man das verteidigen kann. Und das ist jetzt einfach ein guter Austausch insgesamt. Ne?
Direktes Eckballtor haben wir jetzt aber noch nicht gesehen. Das hat er mal geschossen,
ja,
gegen Hoffenheim.
Ja. Das kannst du nicht lernen, das kannst du nicht üben. Entweder du machst das einfach mal oder du machst es halt nicht. Und, ja.
Ich glaube, ich würde es Vincic schon zutrauen, ja, dass er den Fuß hat.
Ja, ja, nee, wir haben schon auch tolle Eckball- oder allgemein Standardschützen. Ne, auch Günni, einen guten linken Fuß, dann Litz Doan dazu und auch, wenn man ja nicht vergessen darf, ist Mucki, der einen wahnsinnig guten rechten Fuß hat. Und da sind wir wahnsinnig gut aufgestellt.
Wenn man dich so am Spiel an der Seitenlinie dann beobachtet, bei Freistößen auch, dann sehen wir dich auch manchmal wild gestikulieren, nochmal im Austausch mit den Spielern, ohne jetzt da zu tief ins Detail gehen zu wollen. Aber um was geht es da konkret? Sind es wirklich nochmal konkrete Anweisungen, näher an den Mann oder irgendwie nochmal einen anderen zu decken? Oder um ja, was geht's
es geht eigentlich darum, ganz häufig geht es um so eine Grundposition, die wir einfach einnehmen wollen. Und das Spiel ist manchmal hektisch. Dann sprintet irgendwie ein Spieler nach vorne 60 Meter, dann gibt es den Ballverlust, dann muss er 70 Meter zurück, dann grätscht er den Ball, rettet irgendwie so gerade noch zum Eckball und dann kommt der Eckball für den Gegner. Und dann ist der Puls bei 180 bei 6 Spielern und dann wissen sie normal, wo die Position ist, wer der Gegenspieler ist. Aber wir sitzen ruhig auf der Bank und beobachten das. Und wenn wir was sehen, dann darf jeder aufspringen und einem Spieler was reinrufen, ne, und sagen, dran zu erinnern. Oder manchmal sieht man, dass ein Spieler kurz in einer Situation nach außen guckt, zu uns. Und dann ist für uns klar, okay, er weiß nicht ganz genau, was jetzt passiert. Egal, ob es offensiv ist oder eine Defensivstandardsituation. Da versuchen wir einfach irgendwie wach zu sein und denen irgendwie so eine kleine Hilfestellung zu geben. Bringt aber nicht immer was.
Ja, ja.
Jetzt gab es ja im Sommer einen Wechsel, nicht nur im Cheftraineramt, auch so. Patrick Rolimund zum Beispiel kam dazu. Wie gut habt ihr euch schon neu eingespielt jetzt in der neuen Kombi?
Total gut, muss man wirklich sagen. Das war wirklich alles problemlos. Wir haben ja, wie ihr sicherlich wisst, am Anfang der Saison so 2-3 Tage auf einer Hütte verbracht. Und ich meine, Julian kennen wir ja schon viele Jahre, ne, in dem Fall. Aber Franz Georg kam neu dazu. Mhm. Matze Rosa kam neu dazu, Patrick Rolimund. Also natürlich, in jedem Jahr wird so ein bisschen was gewechselt, was auch in der Mannschaft passiert mit Spielern, die neu dazukommen. Und so war es jetzt diesmal auch im Trainerstab und in dem Funktionsteam. Und das ging wahnsinnig schnell. Gefühlt nach 3-4 Tagen war es klar, als wenn die schon länger da sind. Und das ist schon toll und macht Spaß.
Franz-Georg Wieland hast du gerade angesprochen, der ist neu als Analyst. Kannst du den mal so ein bisschen beschreiben? Ich glaube, der ist ja relativ spannend, was er alles gemacht hat. Kommt eigentlich aus der Physik, ist ein relativ jung, so in unserem Alter.
Ja, ihn beschreiben. Boah. Am besten ladet er ihn mal hier ein.
Das machen wir
sowieso, ja. Vielleicht ist der Nächste oder irgendwann mal. Wie soll ich das sagen? Er hat ein wahnsinnig gutes Auge für fußballerische Situation einfach, egal ob es in der Gegneranalyse ist oder ob es in der Analyse bei uns ist. Wir sind ja auch verbunden, er oben auf der Tribüne, wir unten auf der Bank. Und er hat natürlich von oben nochmal einen wahnsinnig guten anderen Winkel, das Spiel zu sehen und gibt uns da viele gute Hinweise, dass wir unten am Spielfeldrand auch irgendwie einwirken können. Ne? Meistens sind es kleine Stellschrauben und insgesamt, hat er einfach, wie gesagt, ein wahnsinnig gutes Auge für ganz, ganz viele Situationen, auch im Training oder bei uns im Büro, um irgendwie taktische Sachen nochmal anzugehen und so. Und ist einfach ein guter Bestandteil und irgendwie immer ein guter Austausch mit ihm.
Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, mehrere Jahre warst du als Spieler hier beim SC, jetzt natürlich auch als Trainer. Rutscht dir eigentlich ab und zu mal so ein badisches Wort auch raus oder gibt es das gar nicht bei dir?
Weiß ich nicht. Wir müssen oft lachen, wirklich, wenn so gewisse Personen hier aus dem Funktionsteam, die wirklich hier so verwurzelt sind, wie Uwe Vetter, okay, wie Sponi, wie Stefan Köpfer, mhm, die wirklich entweder, was weiß ich, aus dem Kaiserstuhl kommen und wirklich seit eh und je dort wohnen, und die haben natürlich einen anderen, nenne ich es mal so, Slang drauf. Die verstehe ich teilweise natürlich nicht. Da fehlen mir einfach Wörter und dann muss ich lachen und wiederhole dann die Wörter, und die sagen, das so heißt das Wort nicht, und ich versuche es. Das ist wie eine Fremdsprache dann für mich. Deswegen versuche ich irgendwie weiterhin Hochdeutsch zu sprechen, so wie es halt ist, auch wenn ich jetzt dann insgesamt bald schon 11 Jahre hier in Freiburg lebe. Aber nee, das habe ich mir noch nicht angewöhnt.
Aber gibt es ein Lieblingswort vielleicht, das du am liebsten hörst? Also vielleicht kannst du es jetzt auch nicht richtig aussprechen, aber nee, nur zu.
Nee. Den Gefallen tue ich euch jetzt nicht und den Zuhörern auch nicht. Ich höre das ja schon immer, auch wenn ihr jetzt redet, wenn du redest. Ne? Da gibt es wahnsinnig viele Sätze, Redewendungen, Begriffe. Christian hatte natürlich auch immer wahnsinnige Wörter, die einfach aus dem Alemannischen dann irgendwie immer wieder genannt wurden und so. Und ein spezielles Wort habe ich eigentlich nicht.
Okay, dann schade. Hat man gern gehört. Aber dann kommen wir zur abschließenden Frage. Wann war denn die Saison, wenn sie dann irgendwann mal zu Ende ist, für dich mit allen Umständen, die wir hatten, Trainerwechsel natürlich der allergrößte Punkt, eine erfolgreiche Saison?
Ja, jetzt antworte ich so, wie sie es gehört, ne, wenn man Interviews gibt, auch wenn ihr gesagt, das ist ja kein Interview hier. Ja. Wir gucken von Spiel zu Spiel.
Ja, wir meinen nicht mal so eine Platzierung, ehrlich gesagt, ja, sondern es kommen ja viele junge Spieler, sind ja wieder dazugekommen. Ja,
aber das kommt ja automatisch, ne, dass man sich immer auch messen lässt mit einem Tabellenplatz, mit einer, wie weit ist man im Pokal gekommen? Davon macht man es ja immer abhängig. Ne? Also man gewinnt oder man verliert selten ein Spiel und ist mit allem zufrieden, sondern man ist so ergebnisgebunden, wir auch, ob du gut gelaunt bist oder schlecht gelaunt am nächsten Tag. Und aber wie du gerade sagst, wenn du dieses Schlagwort junge Spieler nennst, natürlich wollen wir die Spieler weiterentwickeln. Und wenn man dann sieht, was hier aus der Fußballschule wieder bei uns gelandet ist, diese ganzen jungen, talentierten Spieler, natürlich wollen wir die besser machen. Die sollen Bundesliga-Luft schnuppern, die sollen Einsätze bekommen im besten Fall, und unsere erfahrenen, älteren Spieler, die müssen sich dagegen wehren, dass diese jungen Spieler Einsatzminuten bekommen, nämlich die sollen auch auf dem Platz stehen. Und wenn es einen gesunden Konkurrenzkampf gibt und sich die Spieler weiterentwickeln, und dann wird es automatisch so sein, dass wir gute Spiele machen, dass wir Punkte sammeln, dass wir Tabellenplätze nach oben klettern. Und ich glaube, das Allerwichtigste, und viele sagen immer, ja, ihr stapelt zu tief und so weiter, das Allerwichtigste ist, dass wir in der Liga bleiben. Dass wir immer in der ersten Liga bleiben. Und das ist das oberste Ziel für alle, für den ganzen Verein, für alle Mitarbeiter. Und daran müssen wir uns auch messen lassen. Und wenn das erreicht ist, wenn das sicher ist, dann kann man immer über Höheres sprechen und über weitere Ambitionen. Und mit jedem Sieg, der dann noch kommt, oder mit jedem Punkt, kann man noch einen Platz klettern und so weiter. Und was nach oben hin möglich ist, das nehmen wir alle gerne. Aber bis dahin ist es ein wahnsinniger Weg. Jedes Jahr wieder, auch wenn man zwischendurch mal irgendwie mehrere Spiele gewonnen hat, kommt immer wieder die Phase, wo es nicht gut läuft, wo alles hinterfragt wird, und da sind wir wieder auf dem Weg in so einem kleinen oder in einem relativ großen Umbruch, und da gucken wir von Spiel zu Spiel.
Ja, ich glaube, aber dem ist relativ wenig hinzuzufügen, genau, oder?
Flo, ja. vielen Dank dir. Wir hoffen jetzt, dass nach dem Werder-Spiel nicht mehr so viele Nachrichten kommen. Weil dann haben wir wahrscheinlich gewonnen.
Ja, Glückwünsche.
Oder in die andere Richtung.
Glückwünsche dürfen gerne kommen. So viele, jeder darf schreiben dann.
Ja, wir hoffen es sehr.
Ja, ich auch. Dankeschön.
Danke.
Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende der Folge angelangt. Wir haben noch ein weiteres Interview für euch, das Niklas Bartsch geführt hat. Er ist der Pressesprecher der Frauen- und Mädchenabteilung. Niklas, danke an der Stelle, dass du eingesprungen bist. Er hat sich mit Cora Zickhey unterhalten, die bei der U20-WM mit dabei war. Sie spielt bei uns und auch für die deutsche Nationalmannschaft, ist bis ins Viertelfinale gekommen. Und was sie in Kolumbien alles erlebt hat, erzählt sie jetzt.
Cora, am vergangenen Samstag bist du direkt wieder nach deiner WM-Teilnahme ins erste Spiel reingestartet in Köln. Du wurdest in der Halbzeitpause eingewechselt und es hat dann nur ein paar Minuten gedauert, bis du das erste Tor wieder geschossen hast. Besser kann man eigentlich nicht zurückkommen von der WM, oder?
Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich jetzt nach der Zeit, wo ich halt eben weg war, auch mit zum Sieg helfen konnte. Und ja, so ein Sieg gegen Köln, so lässt sich auf jeden Fall gut in die neue Woche starten.
Definitiv. Wir wollen einmal mit dir zusammen ein bisschen auf die Weltmeisterschaft zurückblicken, die U20-WM in Kolumbien. Da warst du nicht alleine. Nia Senk, Alina Axtmann, Rebecca Adamczyk waren auch mit dabei für Deutschland und auch Nicole Ojukwu für Österreich waren mit am Start. Sag mal ganz kurz, wie hast du die Stimmung erlebt in Kolumbien? Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Auftaktspiel von Kolumbien selbst, wo ja irrsinnig viel los war. Bei allen anderen Spielen nicht ganz so, aber erzähl mal aus deiner Sicht, wie war's?
Also ich finde halt erstmal die Art und Weise, wie wir empfangen wurden, war halt direkt schon so, okay, geil, jetzt ist einfach WM-Feeling, weil wir kamen halt an und also die Polizisten, die waren am Tanzen, haben uns dazu aufgefordert, eben mitzusingen, mitzutanzen. Es war halt einfach super herzlich, allein schon die Ankunft. Und klar war jetzt bei uns jetzt nicht so viel los wie bei Kolumbien in den Stadien, aber man hat da schon auf jeden Fall gemerkt, dass es ein sehr fußballbegeistertes Land ist und ja, dementsprechend hat es auch einfach richtig Spaß gemacht, das alles mitzubekommen.
Habt ihr auch, wir sprechen gleich über den Fußball, aber einmal noch generell so Kolumbien, ihr wart vor allem in Bogotá in der Gruppenphase. Hast du so ein bisschen was auch außerhalb von den Fußballstadien, von dem Land, von der Stadt gesehen?
Also wir haben öfters mal so Ausflüge gemacht, wir waren an Aussichtspunkte. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir wirklich viel gesehen haben, aber dass wir schon immer mal wieder einfach rausgehen durften und ja, einfach zumindest mal in der Umgebung einfach mal schauen konnten, was das Land uns einfach so bietet. Klar war das halt auch wegen der hohen Kriminalität in Kolumbien, dass die da etwas vorsichtiger mit uns sein mussten. Aber ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall was von der Kultur erlebt haben.
Du hast gerade angesprochen, Kriminalität. Inwiefern hat man da was oder habt ihr da auch was mitbekommen von Kriminalität, Armut? Der Lebensstandard in Kolumbien ist ja schon ein anderer als hier bei uns in Deutschland.
Also ich würde sagen, dadurch, dass wir eher so in den reicheren Vierteln waren, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir wirklich was davon mitbekommen haben, aber meine Mama, die war halt auch vor Ort und die hat mir auch schon per Fotos und Videos auch mal so die anderen Seiten Kolumbiens, sage ich jetzt mal, gezeigt und da hat man dann schon gemerkt, okay, es gibt halt das und das und ja, also wir haben auch zum Beispiel von einer Spielerin aus der USA halt eben gehört, dass bei ihr zum Beispiel jetzt das Handy geklaut worden ist. Und zum Glück war das jetzt bei uns nicht so, aber ich finde, das zeigt halt irgendwie auch schon so ein bisschen, was für zwei Seiten einfach Kolumbien hat. Und auch wenn wir jetzt persönlich nicht so viel davon gesehen haben, glaube ich, zeigt das schon, dass wir immer mit Polizisten unterwegs sein sollten, dass wir da schon sehr vorsichtig sein müssen, aber auch waren.
Definitiv. Lass uns mal gleich ein bisschen sportlich auch werden. Du hast einen kleinen Eindruck vom Land gegeben, sicherlich auch spannend, aber ihr seid natürlich in erster Linie als Sportlerin nach Kolumbien gereist. Wie war es denn in den ersten Tagen mit Jetlag, mit der anderen Höhe, mit denen ihr ja auch umgehen musstet? Wie war das für euch?
Die ersten Tage waren schon ziemlich schwer, also die Zeitumstellung. Sind wir oft noch nachts aufgestanden und kamen damit nicht so gut klar. Dementsprechend haben wir noch das Training immer mal wieder halt eben angepasst, die ersten Tage, dass wir da wirklich runtergefahren sind. Und auch wenn die ersten Einheiten ziemlich locker waren, haben wir schon alle direkt gemerkt, dass die Höhe auf jeden Fall eine große Herausforderung sein wird. Ich würde auch sagen, dass wir da recht lange eigentlich gebraucht haben, bis wir das in den Griff bekommen haben. Aber bis zum ersten Spiel haben wir uns dann alle eigentlich auch echt fit gefühlt. Und umso besser ist es jetzt, dass wir hier eine nochmal bessere Ausdauer haben.
Ich wollte gerade sagen, also bei den Spielen zumindest hat man eigentlich davon nichts mitbekommen. Lass uns genau darüber mal sprechen. Die ersten drei Spiele, die Gruppenspiele, 2 von 3 habt ihr gewonnen. Wurde dann vor Venezuela, Nigeria und Südkorea auch Gruppenerster. Wie bist du mit dieser Gruppenphase zufrieden?
Ich würde sagen, dass wir schon sehr zufrieden sein konnten mit dem, was wir gezeigt haben. Klar, auch wenn das erste Spiel sehr deutlich ausging, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir uns nach dem Spiel dachten, okay, top, darauf also mit dem können wir jetzt weitermachen, sondern wir wussten schon, wir müssen weiter darauf aufbauen. Und ich finde, dass wir uns auch von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Klar, gegen Südkorea, das war jetzt nicht unser bestes Spiel, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat man da schon immer eine Entwicklung gesehen von Spiel zu Spiel. Und deshalb, finde ich, haben wir einfach die Gegner immer gut angenommen.
Ich finde auch, Entwicklung ist ein gutes Stichwort, weil genauso ging es ja auch weiter. Achtelfinale gegen Argentinien, 5-1 ist eine deutliche Hausnummer. Und auch gegen die USA, die man ja jetzt nicht irgendwie gerade easy peasy irgendwie besiegt, habt ihr bis tief in die Schlussphase 2-0 geführt. Lasst uns erstmal bis dahin so schauen und nur bis dahin sprechen. Also ihr habt da auch wirklich, seid auf namhafte Gegner irgendwie getroffen und habt da wirklich gut mitgehalten, beziehungsweise viele Spiele dominiert. Ist das auch ja so ein Ausrufezeichen für den deutschen Fußball, was perspektivisch möglich ist?
Also ich finde halt auch einfach, dass wir von Spiel zu Spiel immer selbstbewusster an die Sache rangegangen sind. Dass wir auch schon wussten, was wir halt eben drauf haben und auch halt eben dementsprechend auch immer wieder einfach ins Spiel gegangen sind und gesagt haben, wir können die auf jeden Fall schlagen, wir sind Deutschland, wir sind gut genug. Und ich finde, das hat sich halt auch über die Spiele halt immer mehr halt einfach so in der Körpersprache von ganz vielen Spielern gezeigt. Und ja, ich finde, dass das für mich auch mit einer der größten Punkte war, dass einfach alle davon überzeugt waren, dass wir das auf jeden Fall schaffen können und das auf jeden Fall mit dazu beigetragen hat, dass wir bis zur 96. Minute ein gutes Turnier gespielt haben.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Cora, wir müssen natürlich auch noch über den Elefant im Raum sprechen. Das USA-Spiel, das Viertelfinale. Bei uns in Deutschland war es, ich glaube, deutlich nach 5 Uhr morgens. Ich habe mir es tatsächlich live angeschaut und hatte eigentlich in der 90. plus 5 auch schon das Foto bereit, das ich posten wollte. Hatte die Caption schon, habe gedacht, soll ich schon jetzt aufs Knöpfchen drücken oder nicht? Ich habe gedacht, komm, im Fußball ist irgendwie alles möglich, ich drücke mal noch nicht drauf. Ihr habt tatsächlich lange gegen die USA 2-0 geführt. Am Ende stand es dann 2-2 und es musste sogar ins Elfmeterschießen gehen. Die meisten haben dann wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ihr sehr, sehr bitter ausgeschieden seid. Wie sehr schmerzt dieses Ausscheiden immer noch?
Also jetzt momentan würde ich sagen, ist das für mich so, okay, es ist passiert, es ist blöd, aber es ist für mich so, okay, abgehakt. Aber ich muss sagen, nach Abpfiff konnte ich es erstmal gar nicht realisieren. Und ich glaube, ich konnte es auch die ersten 2-3 Tage, als ich hier in Deutschland war, gar nicht realisieren, dass wir einfach wieder hier sind. Und ich finde vor allem, als man dann gesehen hat, dass halt so die Halbfinalspiele und das Finale halt eben stattgefunden hat, war das wirklich für einen so, boah, da könnten und da sollten eigentlich wir sein. Und das war dann schon echt ziemlich hart. Aber ja, ich finde, sowas zeigt halt einfach immer wieder, dass einfach alles möglich ist im Fußball. Und ja, es war halt einfach für die meisten halt einfach total schade, weil normalerweise ist es halt wirklich so, okay, wenn man so bis zum 90. 2-0 führt, dann ist es so, okay, es ist quasi so gut wie gegessen. Aber ich finde, das Problem war halt eben, oder was heißt Problem, so die Sache bei uns war halt eben einfach, dass wir wirklich die ganze Zeit noch weitergekämpft haben und deshalb war es auch für uns eigentlich so unerklärlich, dass das noch passieren konnte. Aber ja, wie gesagt, im Sport ist alles möglich und leider hat es uns diesmal bitter getroffen.
Definitiv. Ich glaube, auch wenn man das nicht hören will als Sportlerin, aber vielleicht kann man auch daraus irgendwas Positives ziehen und auch da irgendwie wieder daraus lernen für die nächsten Turniere. Lass uns ganz kurz zum Abschluss nochmal kurz drüber sprechen. Du bist jetzt seit einigen Tagen auch wieder hier bei uns in Freiburg. Wie schnell hat die Umstellung wieder zurückgeklappt in den normalen Trainingsalltag bei uns? Jetlag wieder zurück nach Deutschland und Fokus auf die Bundesliga?
Also die ersten 3 Tage, da war ich eine Leiche, wirklich. Also da war ich da, ich habe auch gesagt, ja nee, ich habe richtig Bock zu spielen, aber da habe ich schon gemerkt, dass der Körper einfach müde war, auch wegen der Spielbelastung. Aber ich finde, dann so nach 5-6 Tagen war ich dann eigentlich auch wieder echt fit, hatte richtig Bock und auch wieder richtig Lust, einfach in der Liga zu spielen.
Ich glaube, wir alle haben jetzt auch schon wieder Lust aufs nächste Heimspiel. Deshalb machen wir zum Abschluss nochmal Werbung in diesem Blog. Samstag 12 Uhr gegen Potsdam gibt es Cora dann auch wieder im Dreisamstadion zu sehen. Wir freuen uns auf dich.
Dankeschön.
So, und damit sind wir durch mit der Folge. Vielen Dank wieder an alle, die bis hierher zugehört haben. Ihr wisst ja, aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr auch die weiteren Folgen nicht verpasst. Und bis dahin, ciao.